Allein durch die Rekordjahre 2023 und 2024 stieg die Jahresmitteltemperatur so stark, dass wir bei Verwendung des linearen Trends, also eine Gerade durchzulegen durch die Zahlen, einen Temperaturanstieg von inzwischen 1,9 Grad feststellen. Allerdings kann ein linearer Trend die beschleunigte Erwärmung der vergangenen 50 Jahre nicht mehr angemessen darstellen. Der DWD wird daher zukünftig eine neue Klimatrendlinie nutzen. Sie wird den zuletzt beschleunigten Temperaturanstieg deutlich besser abbilden. Das Ergebnis auf dieser Basis ist ernüchternd. Deutschland hat sich im Vergleich zur frühindustriellen Zeit auf der Basis dieser Methode bereits um 2,5 Grad Celsius erwärmt.
So hat der Meteorologe Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst diese Woche nüchtern und gelassen verkündet, Deutschlands Temperaturkurve geht steil nach oben. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ und bei mir sitzt hier heute Sandra Kirchner von Klimareporter. Hi Sandra.
Hallo und das sind unsere Themen heute. Als erstes gucken wir uns Deutschland an, denn hier schreitet die Erwärmung massiv voran, mehr noch als im globalen Durchschnitt. Dazu hat der Deutsche Wetterdienst in dieser Woche seine Klimajahresbilanz vorgelegt. Dann besprechen wir, wie die EU-Kommission dem Druck von Autokonzernen nachgegeben hat und ihnen jetzt Strafzahlungen in Milliardenhöhe ersparen will, obwohl sie ihre CO2-Vorgaben nicht einhalten. Und zum Schluss geht es noch um eine gute Nachricht, nämlich bis zum ersten klimaneutralen Hochofen zur Produktion von sauberem Stahl dauert es wohl nicht mehr lang. Und um die schlechte Nachricht, wo der grüne Wasserstoff dafür herkommen soll, ist unklar.
Wir starten mit dem Klimawandel in Deutschland. Du sagtest gerade schon, der Deutsche Wetterdienst hat diese Woche seinen jährlichen großen Klimabericht abgegeben. Und das vergangene Jahr war das heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Der Mittelwert der Temperaturen, der lag in Deutschland bei 10,9 Grad. Das klingt gar nicht so viel erstmal, aber das ist ein enormer Anstieg und zwar eben auch schon gegenüber dem Vorjahr, nämlich ein Anstieg um 0,3 Grad gegenüber 2023. Und laut dem DWD, also dem Deutschen Wetterdienst, ist eine Erhöhung der Temperaturen innerhalb eines Jahres in dieser Höhe ungewöhnlich viel. Damit beschleunigt sich die Erwärmung in Deutschland weiter. Die Jahre vor 1990, die der Deutsche Wetterdienst damals noch als extrem eingestuft hatte, die sind heute normale Jahre im Grunde. Und als Grund für diese Entwicklung nannte der Wetterdienst eindeutig, ja, jetzt nicht überraschend, aber eindeutig den Klimawandel. Er warnt auch vor den wirtschaftlichen Auswirkungen. Ja, ganz ausdrücklich und vor allem nennt er da die Landwirtschaft, die zunehmend mit mehr Sturzfluten, Hochwasser, Dürren konfrontiert ist, ja, offensichtlich alles nicht gut, beziehungsweise eben sogar katastrophal für Ernten. Aber auch Verkehrswege wie Straßen und Schienen sind eben durch Extremwetter oder Erdrutsche bedroht. Das betrifft wiederum so gut wie alle Branchen. Ja, und die Beispiele, die könnte man natürlich noch weiterspinnen. Also da findet man auch für jede Branche noch was ganz Spezifisches.
Ja, und weil die bisher verwendete lineare Darstellung nicht mehr ausreicht, um die Entwicklung der Temperaturen abzubilden, hat der Wetterdienst seine Methodik umgestellt, um den beschleunigten Klimawandel besser zeigen zu können. Bislang war es ja so, dass die Diagramme des Wetterdienstes für jedes Jahr die Jahresmitteltemperatur in einer linearen Kurve zeigen. Und wenn man nach dieser Methode verfährt, dann gibt es bei den Temperaturen ein Plus von 1,9 Grad zwischen 1881 und 2024. Das Problem ist nur, diese Gerade bildet die eigentlichen Temperaturdaten nicht gut ab. In den letzten Jahren liegen die Werte ja einfach deutlich darüber. Da ist offenkundig ein Knick in der Kurve nötig und der soll jetzt auch kommen. Die Erderwärmung geht nämlich nicht einfach jedes Jahr gleichmäßig, sondern sie beschleunigt sich. Und das will der Deutsche Wetterdienst jetzt endlich in seiner Angabe der Erwärmung in Deutschland auch berücksichtigen. was manche andere Klimaforschende übrigens schon seit Jahren fordern. Also jetzt gibt es die veränderte Methodik, den Knick in der Linie. Und ja, das macht sich eben deutlich bemerkbar, wenn es darum geht, wie stark sich Deutschland eigentlich erwärmt hat. Da kommt der Wetterdienst jetzt nämlich gleich auf 2,5 Grad.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Und zwar, ja, hat sich schon länger angedeutet und jetzt ist es aber wirklich passiert. Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen will Autokonzernen die Strafen ersparen, die vorgesehen sind für den Fall, dass sie ihre CO2-Vorgaben nicht einhalten. Das läuft ja in der EU so, also es gibt sogenannte Flottengrenzwerte, sprich nicht das einzelne Auto muss einem bestimmten Klimastandard entsprechen, sondern die Autokonzerne müssen mit ihren Neuwagen einen bestimmten Durchschnitt schaffen. Und der Grenzwert ist 2025 gesunken. Die Autos müssen jetzt also insgesamt noch ein bisschen klimafreundlicher sein als zuvor. Sie müssen endlich mal ein bisschen klimafreundlicher sein als vorher, dürfen nämlich im Schnitt noch 93,6 Gramm CO2 pro gefahrenen Kilometer ausstoßen.
Bis vor kurzem galten noch 95 Gramm, also eigentlich nur ein bisschen mehr. Aber trotzdem jammern viele Autokonzerne seit Monaten herum, dass sie das nicht schaffen würden und dass ihnen nun Milliarden Strafzahlungen drohen würden. Offenbar in der Hoffnung, dass ihnen die Politik das nicht zumuten wollen würde. Und da haben sie wohl auch recht, denn die EU-Kommission stößt jetzt eben genau das an, dass die Strafzahlungen entfallen, zumindest erstmal.
Genau, denn komplett wegfallen sollen die Strafen nicht, aber die Hersteller sollen die Möglichkeit erhalten, die Einhaltung der CO2-Ziele für 2025, 2026 und 2027 über den gesamten Dreijahreszeitraum zu werten. Also nicht wie eigentlich geplant jährlich. Das heißt, rein theoretisch kommt es auf dasselbe hinaus, könnte man sagen. Also wenn man als Autokonzern den Strafen entgehen will, dann kann man zwar jetzt ein bisschen überziehen, aber muss dann eben später umso besser sein. Ja, die Frage ist, wird das denn so? Oder führt es jetzt nicht eher zu mehr Aufschieberei? Also denn das Gegenargument ist ja, man könnte auch sagen, seit 8 Jahren ist der Kurs bei den Flottengrenzwerten bekannt. Es war allen klar, auch diesen Autokonzernen, diese Werte muss man erreichen, sonst kostet das. Und wenn die Autokonzerne das da nicht ernst genommen haben, warum sollten sie das dann jetzt tun?
Und man muss auch sagen, es gibt einzelne Unternehmen, die so eine Lockerung nicht wollten und jetzt keine Nischenhersteller, sondern zum Beispiel der Stellantis-Konzern, zu dem große Automarken wie Opel, Fiat oder Peugeot gehören. Ist ja auch klar für die Autobauer, die Schritte in Richtung CO2-ärmere Autos genommen haben, ist das jetzt irgendwie doof, beziehungsweise langfristig lohnt sich das für sie natürlich trotzdem. Sie haben einfach wichtige Schritte schon gemacht, aber trotzdem haben die Nichtstuer halt nicht den erwarteten Nachteil.
Ja, und das nächste Ungemach, das steht auch schon ins Haus, nämlich das hart erkämpfte Aus für Verbrennerautos im Jahr 2035, das als große klimapolitische Errungenschaft der letzten europäischen Legislaturperiode galt, das kippelt. Vielleicht noch mal kurz in der Rückblende. Also es geht nicht um ein sofortiges Verbot aller Autos mit Verbrennungsmotor, sondern um die Herabsetzung der Flottengrenzwerte auf 0 Gramm pro Kilometer. Und die beziehen sich ja auf Neuwagen. Also wer 2034 noch einen Verbrenner gekauft hat, der darf den dann auch weiterfahren. Verbrenner werden also auch mit diesem Plan, auch mit diesem sogenannten Verbrenner aus, eigentlich noch sehr lange auf europäischen Straßen unterwegs sein, weswegen das aus Klimasicht wie so oft auch eigentlich zu spät kommt. Aber immerhin, selbst dieses immerhin sozusagen, will die EU-Kommission dieses Jahr nochmal überprüfen. Das geht aus Entwürfen der Behörde in Brüssel hervor. Und die Diskussion darum läuft auch schon eine ganze Weile, denn die rechten und sehr rechten Fraktionen des Europaparlaments, die wollen das schon lange.
Ja, zum Schluss wollen wir noch darüber reden, wann jetzt eigentlich der deutsche Stahl grün wird. Deutschland ist ja der größte Stahlproduzent Europas. Für die deutsche Volkswirtschaft ist die Stahlherstellung deshalb ein wichtiges Standbein. Rund 80.000 Menschen arbeiten laut der Wirtschaftsvereinigung Stahl in der Branche. Aber es ist eben aufwendig, die Stahlherstellung klimaneutral zu machen, weil das Eisenerz in Hochöfen mithilfe von Koks aus Steinkohle reduziert wird. Man könnte sagen, von Sauerstoff befreit wird. Und dafür braucht es in den Hochöfen hohe Temperaturen von 1000 Grad und mehr. Und dabei werden oft fossile Brennstoffe wie eben Kohle eingesetzt. Ja, entsprechend klimaschädlich ist die deutsche Stahlindustrie. Laut der Umweltorganisation Bellona verursacht die deutsche Stahlindustrie 55 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das sind etwa 7% der Treibhausgasemissionen von Deutschland, also ein ganz schöner Batzen.
Ja, aber die Stahlindustrie will oder muss oder soll ihre Produktion umstellen. In Duisburg will ThyssenKrupp zum Beispiel Ende 2027 den ersten Hochofen in Betrieb nehmen, der dann ja in Anführungsstrichen grünen Stahl herstellen kann, wenn auch ein Jahr später als eigentlich geplant. Das hat der Anlagenbauer, die SMS Group, in dieser Woche mitgeteilt. Genau, also Ende 2027 soll der Hochofen Schritt für Schritt hochgefahren werden und statt fossilen Brennstoffen können dann erneuerbare Energien, nämlich grüner Strom und grüner Wasserstoff für die Stahlproduktion eingesetzt werden. Das lassen sich der Bund und das Land NRW auch einiges kosten. Die fördern nämlich den neuen Hochofen mit insgesamt 2 Milliarden Euro. Genau, es gibt aber auch noch ein Problem. Und zwar, um diesen neuen Hochofen klimaneutral zu betreiben, da braucht es, wie gesagt, grünen Wasserstoff.
Genau, und davon gibt es immer noch viel zu wenig. Denn es ist eben viel günstiger, grauen Wasserstoff einzusetzen, also Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wurde und damit überhaupt nicht klimaneutral ist. Es besteht also die Gefahr, dass in dem neuen Hochofen in Duisburg Stahl mithilfe von grauem Wasserstoff erzeugt wird, wo eben jede Menge CO2 anfällt und dem Klima wäre damit nicht geholfen.
Und es sieht auch nicht so aus, als wenn der Mangel an grünem Wasserstoff auf absehbare Zeit aufhören würde. Das zeigt zumindest eine Analyse der Uni Bonn und des Energiewirtschaftlichen Instituts von der Uni Köln, die Ende März veröffentlicht wurde. Diesem Papier zufolge könnte die EU ihre Ziele für grünen Wasserstoff verfehlen. Bis 2030 sollen eigentlich 40 Gigawatt Elektrolysekapazität in der EU entstehen. 10 Millionen Tonnen grüner Wasserstoff sollen dann in der EU produziert werden und weitere 10 Millionen Tonnen grüner Wasserstoff sollen importiert werden. Die Mitgliedstaaten der EU haben ja auch eigene politische Vorgaben und Förderprogramme aufgelegt und dabei sind sie teilweise sogar noch ehrgeiziger als das, was ja die EU eigentlich als Ganzes plant. Insbesondere Spanien und Deutschland planen Erzeugungskapazitäten in erheblichem Umfang, aber planen eben in dem Sinne von auf Papier aufschreiben, nicht im Sinne von Schritte unternehmen, um diese das Eintreten dieser Ziele und Pläne wahrscheinlicher zu machen. Denn die Umsetzung dieser Pläne, die kommt nicht hinterher.
Ja, und das liegt unter anderem daran, dass nicht ausreichend in die Elektrolyse investiert wird. Und dadurch verläuft der Aufbau der notwendigen Infrastruktur schleppend. Und auch zentrale Pipeline-Projekte kommen nicht schnell genug voran. Also die Pipelines, die den grün erzeugten Wasserstoff dahin transportieren sollen, wo er gebraucht wird, nämlich zu den Industriestandorten. Laut der Analyse haben die Niederlande ein zentrales Pipeline-Projekt um 4 Jahre verschoben. Und auch Dänemark hat eine geplante Wasserstoffverbindung nach Deutschland um 3 Jahre auf 2031 verschoben.
Und was sich auch als Hindernis auswirkt, sind schlicht die hohen Produktionskosten für grünen Wasserstoff. Die sind weiter viel höher als ursprünglich gedacht. Damit ist der graue, also der schmutzige Wasserstoff nach wie vor viel günstiger als grüner Wasserstoff. Und selbst blauer Wasserstoff ist noch günstiger. Das ist im Prinzip grauer Wasserstoff, also auf Erdgasbasis, aber die entstehenden Emissionen werden durch die CCS-Technologie abgeschieden und gespeichert. Das ist ja aus allen möglichen Gründen umstritten. Unter anderem Ja, einfach wegen der schlechten Wirksamkeit, also das ist, glaube ich, der wichtigste Grund. Es werden einfach nicht alle Emissionen abgefangen, bei weitem nicht. Aber es ist auch ganz schön teuer. Nur eben nicht so teuer wie die Produktionskosten für grünen Wasserstoff. Und diese Preise ist die Industrie bisher nicht bereit zu zahlen, was wiederum die Markteinführung bremst, die dann irgendwann ja vielleicht auch eine Kostensenkung nach sich ziehen könnte.
Genau, aber wenn es Europa nicht gelingt, diese Produktionskapazitäten aufzubauen, besteht eben die Gefahr, von Importen aus politisch instabilen Regionen wie der MENA-Region abhängig zu werden. Und was empfehlen die Forschenden von den Universitäten in Köln und Bonn jetzt? Wasserstoff sollte wirklich nur dort eingesetzt werden, wo es keine Alternativen für die Dekarbonisierung gibt, also zum Beispiel in der Schwerindustrie oder eben in der Stahlproduktion. Und in anderen Bereichen sollte die Industrie ihre Prozesse elektrifizieren, zum Beispiel durch Großwärmepumpen. Und die EU sollte den Ausbau der Elektrolysekapazitäten weiter stärken und die EU-Mittel gezielter einsetzen.
Das war's für heute mit dem Klima-Update. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gern und hinterlasst uns eine Bewertung. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback, dann schreibt uns auch gern eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Ja, und dann bedanken wir uns noch bei Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Reuke Wenner, Philipp Dressler, Saskia Reinbeek, Hilmar Hinz, Jonas Ibel, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bahndorf und Markus Eichmann, die regelmäßig für diesen Podcast spenden. Und vielen Dank auch an Cornelia Schnelle und Sebastian Allkemper, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Yes, vielen Dank auch von mir und ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.